Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Zum Start aber ein Blick nach Indien. Dort hat die Wahl für ein neues Parlament begonnen. Der amtierende Premierminister Modi wirbt vor allem mit seinen wirtschaftlichen Erfolgen. Tatsächlich ist Indien innerhalb weniger Jahre zur wirtschaftlichen Großmacht geworden. Welche Rolle kann das Land als ökonomischer Partner für Europa und für Deutschland spielen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen.
Ja, Deutschland und Europa sollten sich darauf einstellen, dass Indien ein großer Akteur in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen werden wird. Als Modi sein Amt antrat, war Indien auf Platz 11 nach seiner Wirtschaftskraft gerechnet. Heute ist es auf Platz 5. Ende dieses Jahrzehnts wird es voraussichtlich auf Platz 3 sein. Und wir sollten mit Indien die Zusammenarbeit vertiefen. Das wird allerdings nicht ganz einfach.
Wo liegen die Probleme?
Die Probleme liegen einerseits darin, dass die indische Bürokratie noch immer schwerfällig langsam ist. Aber auch die Europäer sind nicht ganz ohne. Wir sprechen seit Jahren mit Indien über ein Freihandelsabkommen. Und die Europäische Kommission erwartet, dass Indien in einer ganzen Reihe von Feldern auf die Europäische Union zugeht. Die indische Regierung sagt, wir sind ein nach wie vor pro Kopf der Bevölkerung gerechnet relativ armes Land. Und diese Konzessionen können wir nicht machen. Und das sind schwierige Verhandlungen. Die Länder des europäischen Wirtschaftsraums, also Schweiz, Norwegen, haben es gezeigt. Im März haben sie ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das könnten wir auch schaffen. Aber auch die Europäer müssten dann ein wenig zurückstecken.
Der Bundeswirtschaftsminister hat Indien im vergangenen Sommer besucht. Vor Robert Habeck war über 10 Jahre hinweg kein deutscher Wirtschaftsminister im Land. Hat man Indien allzu lange Zeit gar nicht auf dem Schirm gehabt?
Also man hat Indien nicht auf dem Schirm gehabt, weil man sich auf China konzentriert hat. Das galt nicht nur für die deutsche Politik, das galt auch für die deutsche Wirtschaft. Und allmählich sieht man, dass in China die Probleme doch erheblich sind, dass die auch nicht in der kurzen Frist verschwinden werden. Also die Alterung der Gesellschaft, der demografische Wandel in China und auch die schwerwiegende Immobilienkrise, all das belastet die Beziehungen zu China. Indien hat diese Probleme nicht. Es wird auch in den kommenden Jahrzehnten eine vergleichsweise junge Gesellschaft bleiben. Und es ist völlig richtig, Frau Becker, Deutschland und andere und die anderen europäischen Staaten haben an Indien ein wenig vorbeigeschaut. Aber ich glaube, das hat sich geändert. Heute achten viele Wirtschaftslenker, aber insbesondere auch viele Politikerinnen und Politiker darauf, Indien nicht zu übersehen.
Was auch ein Grund sein könnte, die EU definiert China mittlerweile als systemischen Rivalen. Die Bundesregierung setzt gegenüber China auf eine Strategie des De-Risking, also eine allmähliche Verringerung wirtschaftlicher Abhängigkeiten. Ist auch das ein Treiber für eine Hinwendung zu Indien? Und ist diese Strategie dann realistisch, Indien an die Stelle Chinas als ökonomischen Partner treten zu lassen?
Also natürlich kann man die größte verarbeitende Industrie der Welt nicht einfach ersetzen. Also China produziert heute gut ein Drittel oder etwa ein Drittel der Industriegüter, die weltweit produziert werden. Das kann Indien auf kurze Frist nicht erfüllen. Es fehlt an Infrastruktur. Es fehlen auch vergleichsweise liberale Regelungen für ausländische Investitionen. Aber unter Modi hat das Land einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht. Es gibt von der Welt einen Index, der misst, wie leicht es ist, Geschäfte zu machen. Beim Amtsantritt Modis war Indien auf Rang 140, jetzt ist es auf Rang 60. Also es ist schon sehr viel leichter geworden, in Indien Geschäfte zu machen. Und einige große Akteure haben das auch erkannt. Also die Kombination von weniger China und mehr Indien zeigt sich sehr deutlich bei Apple. Apple produziert nach wie vor die meisten iPhones in China, aber es werden große Fabrikationsstätten in Indien aufgebaut. Und das wird der Trend der nächsten Jahre bleiben.
Es ist nicht eher wahrscheinlich, dass China und Indien trotz territorialer Konflikte, es gibt ja diesen schwelenden Grenzkonflikt im Himalaya, sich wirtschaftlich enger zusammenschließen?
Also das ist momentan eher unwahrscheinlich. Für Indien, für Neu-Delhi ist China genauso ein Rivale wie für die Europäische Union und die Amerikaner. Natürlich, man soll das nie ganz ausschließen. Es könnte natürlich eine Verständigung irgendwann einmal zwischen Peking und Neu-Delhi kommen. Das will ich wirklich nicht ausschließen. In 30, 40 Jahren kann das anders aussehen. Kurz- und mittelfristig würde ich nicht vermuten, dass es eine intensive Beziehung zwischen diesen beiden großen bevölkerungsreichsten Staaten der Welt geben wird.
Sie haben eben auf eher zähe Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Indien hingewiesen. Was haben denn Europa und was hat speziell Deutschland Indien zu bieten?
Also Europa hat einen großen Markt zu bieten und herausragende Technologie. Das sind zwei wichtige Faktoren, weshalb man mit Deutschland und mit Europa gerne ins Geschäft kommen würde. Aber man hat eine sehr starke Tendenz in Brüssel, die Geschäfte mit Indien mit Auflagen zu versehen, insbesondere Klimaschutzauflagen. Die indische Regierung sagte, wir haben 17% der Weltbevölkerung, sind aber nur für 3% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und uns jetzt mit Klimaschutzauflagen im Handel zu überziehen, das ist reiner Protektionismus. Wir würden gerne mit Europa mehr machen, aber Europa soll uns nicht mit neoprotektionistischen Maßnahmen das Leben schwer machen. Und daran hapert es im Moment. Also es gibt keinen Fortschritt in den Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen. Und das ist bedauerlich, weil natürlich, und das ist ja in Ihrer Frage auch angelegt, besteht immer die Gefahr, dass es, wenn die Europäer sich zu sehr zieren, dass Indien sich dann anderen Akteuren möglicherweise irgendwann einmal auch China zuwenden. Und das ist ein Problem aus Sicht Europas.
Neben diesen unterschiedlichen klimapolitischen Vorstellungen, die Sie ja bezeichnet hatten als im Kern verdeckten Protektionismus, kann man ja aber trotzdem fragen, wie integer ist denn Indiens Premier Modi, der seit 10 Jahren amtiert und wenn er die Wahl gewinnt, was ja erwartet wird, dann bleibt er auch weitere 5 Jahre im Amt. Modi präsentiert Indien als recht geschlossene hinduistische Nation. Es gibt aber Minderheiten der Moslems, der Christen, der Sikhs. Es gibt offene Menschenrechtsfragen, auch offene Fragen punkto Frauenrechte. Also wie integer ist denn Premier Modi als Handelspartner?
Also Modi ist natürlich kein ganz einfacher Partner und es ist, wie Sie völlig zu Recht sagen, er ist ein Hindu-Nationalist. Er kommt aus der hindu-nationalistischen Bewegung und wird auch nicht müde zu betonen, wie wichtig die Förderung des Hinduismus in Indien ist. Die Minderheit der Muslime wird in vielen Fällen benachteiligt, aber viele andere Länder haben die Entscheidung getroffen, sie bauen die Beziehungen zu Indien trotz dieser Vorbehalte, die man haben kann, aus. Und die Frage wird natürlich sein, wird Indien jetzt mit einer möglicherweise gestärkten hindu-nationalistischen BJP die Minderheiten weiter an den Rand drängen? Es ist nicht auszuschließen. Also mit dieser Frage müssen wir uns natürlich beschäftigen. Wir müssen die Frage beantworten, ob wir eine interessengeleitete oder eine wertebasierte Außenwirtschaftspolitik machen wollen. Wenn man eine wertebasierte Außenwirtschaftspolitik machen möchte, dann wird das mit Indien schwierig. Auf der anderen Seite ist es so, die Legitimation der Regierung Modi ist vergleichsweise hoch. Modi ist Anfang dieses Jahres der beliebteste Regierungschef aller G20-Länder gewesen mit einer Zustimmungsrate von nahezu 80%. Und wenn man schaut, wie beliebt beispielsweise die Regierungschefs Deutschlands und Frankreichs sind, dann, wo die Werte bei 20 respektive 23% gelegen lagen in Anfang des Jahres, dann ist Modi in einem ganz anderen Bereich und das stärkt ihn natürlich. Das ist seine Quelle der Legitimation und man wird bei den Wahlen sehen, vermutlich wird man sehen, dass er mit einem gestärkten Mandat bestätigt wird. Insofern ist es schwer zu sagen, der Mann ist ein schwieriger Partner, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Die Inderinnen und Inder werden ihn aller Voraussicht nach bestätigen und damit müssen wir uns auseinandersetzen und müssen dafür auch Antworten finden.